Hi und herzlich willkommen bei Ausgebrochen Angstfrei, euer Emetophobie-Podcast, in dem es um die Angst vor dem Erbrechen und wie man daraus ausbrechen kann geht. Ich bin Chantal Schöneberg, Mentorin, Unternehmerin, Mama und Emetophobie-frei. Ich litt 20 Jahre an der panischen Angst vorm Erbrechen und kenne diese Krankheit in- und auswendig. Ich habe mich in Eigenverantwortung geheilt und teile nun meine Erfahrungen und mein Wissen rund um die Phobie mit euch. Ich hoffe, dieser Podcast inspiriert euch und schenkt euch den Glauben daran, ausbrechen zu können. Ich wünsche euch viel Freude und Tiefgang beim Zuhören.
Hey, wie schön, dass du wieder hier bist, um mir zu lauschen. Heute möchte ich mich dem Thema des inneren Kindes zuwenden. Ich habe mich auf meiner eigenen Heilungsreise unheimlich viel mit meinem inneren Kind beschäftigt, da die Angst, die wir verspüren, häufig ein kindliches Gefühl ist. Du kannst ja sehr gerne mal bei der nächsten herausfordernden Situation in dich hineinspüren und schauen, ob du das Gefühl hast, dass jetzt gerade deine erwachsene Version von dir Angst hat oder ob das ein kindliches Gefühl ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du eher auf Zweiteres kommst. Deshalb macht es absolut Sinn, überhaupt mal zu schauen, was ist überhaupt mein inneres Kind? Wie funktioniert das? Wie ist das vielleicht auch entstanden? Und warum glaubt dieses Kind in mir quasi Angst oder Furcht vor etwas haben zu müssen? Das innere Kind ist ein psychologisches Konzept, das unsere in der Kindheit erlebten Emotionen, Prägungen und Erfahrungen beschreibt. Es steht für unsere kindlichen Bedürfnisse, für unsere Ängste, aber auch für unsere ursprüngliche Freude und für unsere Kreativität und für unsere Unbeschwertheit. Leider ist nur der zweite Teil häufig überschattet von den ersten Eigenschaften. Also wir haben ganz, ganz häufig in unserem Alltag noch die kindlichen Ängste und die kindlichen Bedürfnisse, aber ganz häufig verlieren wir unsere kindliche Freude und unsere Kreativität, je älter wir werden und je fester unsere Alltagsstrukturen quasi sind. Unser inneres Kind kann verletzt sein, wenn wir in der Kindheit traumatische oder belastende Erfahrungen gemacht haben. Und dabei spreche ich jetzt nicht von den traumatischen Erfahrungen wie Gewalt oder Unfälle oder Verlust durch Tod und Krankheit. Das sind natürlich sehr traumatische Ereignisse, aber ein Trauma kann auch schon viel, 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 viel kleiner, viel, viel früher anfangen. Es kann zum Beispiel sein, dass es dir in der Schule ganz schlecht ging und die Lehrerin dich nicht ernst genommen hat und nicht deine Eltern angerufen hat, dass du nach Hause musstest, durftest zum Beispiel. Das kann auch schon eine traumatische Wunde hinterlassen, ja. Denn die Wunden entstehen dabei nicht nur durch tragische Ereignisse, sondern auch in alltäglichen Situationen, die wir mit unserem erwachsenen Bewusstsein häufig gar nicht mehr als schlimm ansehen. Diese alten Verletzungen und Ängste können jedoch unterbewusst unser Erwachsenenleben beeinflussen und sich beispielsweise in Ängsten wie der Emetophobie dann äußern. Oder ganz, ganz häufig auch Wut. Wut ist auch ganz, ganz häufig ein Thema des inneren Kindes. Deswegen sagt man in der Paartherapie auch, wenn zwei Erwachsene sich streiten, streiten sich eigentlich nicht zwei Erwachsene, sondern zwei innere Kinder. Denn die Erwachsenen wären dazu in der Lage, die Situation vernünftig zu klären, die Bedürfnisse der anderen Person wahrzunehmen und eine Lösung zu finden. Das Kind ist aber häufig so von den Emotionen überrollt, wie der Wut oder vielleicht auch der Trauer und der Angst, dass sie quasi einfach rausbollern und sich dann streiten. Die bewusste Verbindung mit dem inneren Kind hilft also dabei, alte Wunden zu heilen und ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen wiederherzustellen. Also das ist so ein innerer Reifungsprozess, ein inneres Erwachsenwerden oder auch ein emotionales Erwachsenwerden, was da passiert, was hilft, einfach sicherer, stabiler, leichter und selbstbestimmter durch das eigene Leben zu gehen. Außerdem hilft die Verbindung zum inneren Kind dabei, wieder mehr Lebensfreude in sein Leben zu integrieren. Intensive Freude, Leichtigkeit und Kreativität können so einfach wieder verstärkt werden. Dann sind wir jetzt mal ganz ehrlich, das ist etwas, was wir uns, glaube ich, alle oder zumindest sehr, sehr viele von uns für unser Leben wünschen, dass wir uns leicht fühlen, dass wir uns frei fühlen, dass wir uns kreativ fühlen, dass wir mal wieder lachen, bis uns der Bauch wehtut und nicht, weil jetzt gerade wirklich nur was unfassbar Witziges passiert ist, sondern ja, dass wir uns diese kindliche Magie ein Stückchen auch wieder zurückholen, auch uns über die kleinen Dinge unfassbar doll freuen zu können. Denn als Kind hast du gar nichts dafür tun müssen, keine Leistung erbringen müssen oder irgendjemand sein müssen. Du hast diese Dinge ganz intuitiv ausgelebt. Und das fällt uns im Erwachsenenalter häufig ganz, ganz schwer, weil wir diesen Zugang auch zu dieser, ja, Intuition und zu dieser Unbeschwertheit einfach häufig verloren haben. Wenn du an Emetophobie leidest oder eine andere Angst, die auf eine Angst vor einem Kontrollverlust zurückzuführen ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass du in deiner Kindheit Situationen ausgesetzt warst, die du nicht ändern konntest, es aber sehr gerne gewollt hättest oder es wäre sehr wichtig für dich gewesen, das zu ändern, um dein Wohlbefinden quasi sicherzustellen. Das führt dann dazu, dass man das Gefühl bekommt, keine Kontrolle mehr über die Dinge zu haben. Rein faktisch gesehen hast du nämlich als Kind tatsächlich sehr, sehr wenig Kontrolle über dein Leben. Dann sind wir jetzt mal ehrlich. Du musst das Leben so leben, wie es von deinem Umfeld gestaltet wird. Die Emetophobie trifft ganz, ganz häufig im Grundschulalter auf. Das ist ein Alter, wo man bereits etwas bewusster lebt, vom Geist her, bewusster als im Kleinkindalter, aber noch keine eigenen Entscheidungen treffen darf oder zumindest keine weitreichenden Entscheidungen. Man geht zur Schule, weil es jemand anders bestimmt hat. Und dort vor Ort spricht man, wenn es einem erlaubt wird. Man isst, wenn es einem erlaubt wird und man geht auf die Toilette mit einer Erlaubnis. Der Raum der freien, selbstbestimmten Entfaltung ist auf einmal deutlich, deutlich, deutlich kleiner geworden als noch zu Kindergartenzeiten. Und diese Übergangszeit, die wird zwar versucht, irgendwie ein bisschen schleichend durchzuziehen, aber tatsächlich ist der Knall dann doch ganz schön hart auf dem Boden der Tatsachen. Sobald die Kinder in die Schule kommen, verändert sich ihr ganzes Leben immens. Einige Kinder kommen super damit zurecht, weil sie sich auf die Schule freuen, weil sie sich wohlfühlen und weil ihnen vielleicht auch die Regeln oder die Struktur, die es da gibt, Sicherheit gibt. Also es gibt Kinder, die das sogar mögen und bevorzugen und es auch brauchen, ein sehr klares Konstrukt quasi nachzuleben. Und einige Kinder kommen wiederum gar nicht damit zurecht, weil sie das als Kontrollverlust empfinden, weil sie ja auch tatsächlich wenig Kontrolle über das haben, was sie gerade tun dürfen oder wie der Körper sich verhalten darf. Ja? Auch ein ganz typisches Beispiel für Kontrollverlust im Kindesalter ist es, wenn es den Eltern aufgrund von Trennung oder von Krankheit nicht gut geht. Das ist eine Situation, die ein Kind gerne, gerne verändern würde, es aber nicht kann. Es liegt einfach nicht in der Verantwortung des Kindes. Das Kind versucht aber, Verantwortung zu übernehmen. Welche Geschichten ich auch schon gehört habe, die zu dem Ergebnis kommen, Kontrolle nicht zu halten zu können, ist nicht gut, ist, wenn es zum Beispiel dem Geschwisterchen nicht gut geht. Auch ganz, ganz häufig, dass ich in meinen Mentorings erzählt bekomme, meiner Schwester, meinem Bruder ging es nicht gut, wir haben uns ein Kinderzimmer geteilt, musste sich übergeben oder war andersweitig krank oder im Auto. Und es war so schlimm, auf der einen Seite das Leid der anderen Person wahrzunehmen, gerade weil Kinder ja auch unfassbar feinfühlig sind und vielleicht dann sogar noch hochsensibel dazu. Und dann selber aber eigentlich auch einen Raum bräuchten, in dem sie total gehalten werden, die Eltern aber verständlicherweise damit beschäftigt sind, sich natürlich um das kranke Kind zu kümmern, anstatt um das emotional unstabile Kind zu kümmern und sich das wie ein maximaler Kontrollverlust anfühlt, weil man nicht die Kontrolle über die Schwester zum Beispiel hat, man hat nicht die Kontrolle über die Mutter und gleichzeitig verliert man aber auch die Kontrolle über seine Gefühle, über seinen Körper und über seinen Geist. Und das ist ziemlich beängstigend für ein Kind. Und sind wir jetzt mal ganz ehrlich, für einige Erwachsene auch. Das ist jetzt keine riesentraumatisches Ergebnis. Also es kann ja eine ganz, ganz tolle Familie sein, die mit viel Liebe, viel Geborgenheit auch gefüllt ist, ja, wo vieles sehr, 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 sehr gut läuft in der Familie. Und trotzdem können solche Ereignisse dazu führen, dass man das Gefühl hat, man müsste alles kontrollieren, weil es sich gefährlich anfühlt, wenn es nicht so ist. Ja, diese Situation hat sich gefährlich angefühlt. Also speichert das Kind unterbewusst ab. Wenn ich es nicht kontrollieren kann, ist es schmerzhaft. Also, ich sollte das vermeiden. Und so entstehen dann Glaubenssätze wie, ich darf die Kontrolle nicht verlieren oder ich schaffe das nicht. Und unser Nervensystem speichert diese Erfahrungen und diese Gefühle durch neuronale Netzwerke und körperliche Reaktionen ab. Besonders prägende Erlebnisse hinterlassen Spuren im limbischen System, also dem Teil des Gehirns, der für Emotionen und Erinnerungen verantwortlich ist. Das heißt also, dass der Körper sich diese Emotionen tatsächlich merkt und sie immer wieder abrufen kann. Stress oder traumatische Ereignisse aktivieren das autonome Nervensystem, insbesondere den Sympathikus, also den Flucht- oder Kampfmodus, und können also tiefe emotionale Muster hinterlassen. Wenn du also eine starke Reaktion, eine starke Angstreaktion oder eine starke Stressreaktion hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es eine Verknüpfung zu irgendetwas gibt, was du mal erfahren hast. Vielleicht sind es auch eine Aneinanderkettung von verschiedenen Dingen, ja. Wenn immer wieder gleiche Dinge passiert sind, dann ist vielleicht die eine Situation gar nicht dramatisch gewesen, aber wenn du immer wieder einen Verlust verspürt hast, immer wieder, ich weiß es nicht, vielleicht wechselnde Beziehungspartner zum Beispiel, ja, wo du sagst, okay, die eine Trennung war jetzt vielleicht blöd, aber nicht so schlimm, aber es passiert immer und immer wieder, ja, oder auch im Erwachsenenalter, du befindest dich in einer narzisstischen Beziehung zum Beispiel und wählst immer wieder mit einem anderen Partner, dann ist vielleicht die eine Partnerschaft hat jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass du eine Angststörung entwickelst, aber zwei oder drei oder vier ergeben halt ein Muster und daraus ergeben sich Glaubenssätze und du hast das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, weil du gelernt hast, dass du schlechte Entscheidungen vielleicht für dich triffst oder nicht die Kraft hast, Grenzen zu setzen oder es vielleicht auch einfach nicht gelernt hast. Und somit kommt das immer wieder hoch. Und ich glaube, dass Demetophobie ein Deckmantel ist. Ein feinfühliges Kind trägt so viele Sorgen und Ängste in sich, die es alle nicht selbst verändern kann, ja. Feinfühlige Kinder, also Kinder generell sind feinfühlig und dann gibt es halt noch die besonders feinfühligen und diese Kinder nehmen unfassbar viel wahr. Die nehmen genau wahr, wem es wie geht, wie geht's der Mama, wie geht's meiner Schwester, wie geht's mir, ja. Die nehmen auch jede Körperreaktion wahr, jedes Zucken, jedes Blubbern im Körper, jede Veränderung und diese Kinder haben also eine enorm große Wahrnehmung, können aber all das nicht in gute Zusammenhänge bringen, ja. Wenn dieses Kind also hört, ich meine, wenn wir jetzt als Erwachsene hören, da gibt es Krieg, da passiert das, da, dann können wir uns eventuell etwas abschirmen, um uns zu schützen. Und ein Kind nimmt diese Dinge erstmal relativ ungefiltert wahr und weiß gar nicht, wie es das einzuordnen hat. Und somit entstehen ganz viele Sorgen. Das muss jetzt nicht nur so was Großes wie Krieg sein, das kann auch sein, warum spielt jetzt die Emma mit mir nicht, obwohl wir gestern uns doch eigentlich verabredet hatten zusammen. Feinfühlige Kinder machen sich unheimlich viele Gedanken darüber und sind auch eher sorgengetrieben als andere Kinder, die halt in der Leichtigkeit sind. Dazu kommt, dass das Kind
nur bedingt selber entscheiden kann, wie es mit den Situationen umgehen kann. Ein Kind kann nicht den Krieg verändern. Ein Kind kann nicht selber entscheiden, auf welche Schule es geht, weil es sich in der Klasse zum Beispiel nicht wohlfühlt oder mit dem Lehrer nicht wohlfühlt. Ja, also wir können nicht sagen, das Kind kann nicht sagen, hey, ich komme wirklich mit dem Lehrer nicht klar, ich fühle mich mit dieser Person maximal unwohl, ich möchte gerne einen Lehrerwechsel. Also vielleicht kann es das sagen, aber es wird ja nichts ändern. Und die wenigsten Eltern sind bereit, ihre Kinder aufgrund von solchen Problemen von der Schule zu nehmen, beziehungsweise die Schule zu wechseln. Und das Kind kann auch nicht entscheiden, dass der Opa nicht stirbt oder dass die Tante an Krebs erkrankt ist. Es kann nicht ändern, dass die Mutter vielleicht depressiv ist oder der Vater zu viel Alkohol trinkt oder dass ein Elternteil ein Burnout hat zum Beispiel und permanent nur gestresst und genervt ist. Und so ist es auch mit dem Erbrechen. Man kann nicht entscheiden, nicht krank zu werden. Bei einer Erkältung, die kann ich manchmal noch abwenden, die kann ich abmildern. Da gibt es Dinge, die ich tun kann, wie ich meinen Körper unterstützen kann. Beim Erbrechen sieht es anders aus. Da muss man einfach durch. Dem muss man sich so hingeben, wie es kommt. Also bedeutet das Erbrechen maximaler Kontrollverlust im Gefühl, ja. Tatsächlich verlierst du nicht die ganze Kontrolle über deinen Körper, ja. Dein Körper weiß ganz genau, was er zu tun hat. Der kennt diesen Prozess. Dein Geist, deine Gedanken, die glauben, dass es ein maximaler Kontrollverlust ist, weil du dich nicht gegen wehren kannst. Dein Körper hat die Kontrolle aber, also das Übergeben an sich ist ein Akt der Kontrolle, weil dein Körper übernimmt die Kontrolle und sagt, alles klar, Krankheitserreger XY, bitte schalte jetzt folgende Prozesse ein, lieber Körper, lieber Magen, ja? Und dann läuft das ab und das ist ein System, das funktioniert, ja? Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist ein Zeichen davon, dass dein Körper genau richtig funktioniert, denn so soll es sein. Er soll dich retten, damit du an diesen Krankheitserregern nicht stirbst, sondern die sollen halt raus. Für den Geist ist es aber ein Kontrollverlust. Und da wir Menschen uns in unserer Generation hier, in unserer westlichen Welt, mit unserem Geist identifizieren, also wir identifizieren uns mit unseren Gedanken und mit unserem Wissen, glauben wir in dem Moment halt auch nichts mehr zu melden zu haben und die maximale Kontrolle zu verlieren. Das tun wir aber nicht. Ja, wir bestehen ja aus Körper, Geist und Seele, das habe ich bestimmt schon das ein oder andere Mal gesagt in meinen Podcast-Folgen. Und der Geist, also deine Gedanken, ist ein Teil davon. Ein Teil. Und der Geist ist mächtig, sehr, sehr mächtig. Aber die anderen beiden Dinge sind auch sehr, sehr mächtig. Wir vergessen nur, sie wirklich vernünftig zu nutzen und zu nähren und zu stärken, ja. Also ich meine, wann hast du dich das letzte Mal mit deiner Seele beschäftigt? Also hast du dich überhaupt schon mal mit deiner Seele beschäftigt? Wie viel Zeit verbringst du damit, die zu nähren, zu stärken? Ja, dieses Gefühl in dir drin von ich bin wirklich mal wahrzunehmen und zu kultivieren. Wie sehr unterstützt du deinen Körper? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was deine Füße brauchen, wenn sie sich jeden Tag durch dein ganzes Leben tragen? Zum Beispiel. Nee. Wir fokussieren uns so sehr auf unseren Geist, dass wir unseren Körper häufig vergessen. Unser Geist will das Stück Torte mit extra Schokosoße. Und es ist dem Geist ziemlich egal, ob der Körper das jetzt gerade tatsächlich verkraften kann oder nicht. Wir machen das, was wir wollen auf Geistebene und achten dabei weniger auf unseren Körper. Und das ist fatal, wenn diese drei Dinge sollten im Einklang sein, dann können wir auch die unterschiedlichen Anteile ausleben in Situationen, wo sie gebraucht werden. Und Fakt ist, bei einem Magen-Darm-Infekt zum Beispiel, bei Krankheit, muss der Körper das regeln können. Der muss diese Dinge bekommen, die Kraft bekommen, den Schlaf bekommen, die Nahrung bekommen, Nährstoffe bekommen, die es braucht, um sowas zu überstehen. Ja, und dafür muss der Geist zurücktreten. Jetzt habe ich einen kleinen Exkurs gemacht. inneres Kind, ich komme zurück. Um die Emetophobie also zu heilen oder die Heilung voranzuschreiten, ist es durchaus sinnvoll, sich mit seinen kindlichen Ängsten auseinanderzusetzen. Ja, also ich bin kein Fan davon, auf dem Heilungsweg ausschließlich in der Vergangenheit zu hängen und nur Ursachenforschung zu betreiben, aber du hast ja kindliche Gefühle ins Hier und Jetzt geholt und du kannst im Hier und Jetzt schauen, was sind das für Gefühle, wovor habe ich tatsächlich Angst? Ja, ich sag immer wieder, als ich die Phobie aufgearbeitet habe, habe ich vielleicht 5% über die Phobieansicht gesprochen und 95% über meine generellen Ängste und Themen. Was kannst du also tun? Zunächst einmal ist es sinnvoll, sich der Ängste bewusst zu werden. Ja, also reflektiere mal deine Kindheitserinnerungen und überlege mal, was du alles beängstigend fandest. Dafür kann man zum Beispiel auch einen Zeitstrahl mal aufstellen von Geburt bis jetzt und mal gucken, was gab es denn da so für prägnante Ereignisse, an die du dich vielleicht erinnern kannst, positive wie negative, um zu gucken, wie hat sich dein inneres Kind entwickelt quasi. Also wie sind die ganzen Überzeugungen entstanden? Auch sehr aufschlussreich ist zu überlegen, was würdest du bei einem eigenen Kind anders machen? Da stecken oft ganz viele Schmerzpunkte hinter. Das gibt dir ganz, ganz viel Auskunft über dich selber. Ja? Was fandest du in deiner Erziehung oder in der Beziehung zu deinen Eltern gut? Was fandest du schlecht? Wie hast du dich gefühlt? Wie würdest du es bei deinen Kindern machen? Um deinem inneren Kind und auch dem inneren Kind deiner Kinder vielleicht das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, braucht es erstmal eine offene und liebevolle Haltung. Achte darauf, wie du selbst über dich denkst und wie du mit dir sprichst. Wenn du dir sagst, du bist zu hässlich oder du schaffst das eh nicht, dann ist das genauso, wie wenn du zu deiner 7-jährigen Version sprichst oder zu deiner 7-jährigen Tochter zum Beispiel sprichst. Und das ist ziemlich uncool. Ja. Sei milde mit dir und behandle dich selbst mit Respekt. Ja, du bist nicht perfekt. Und es gibt Dinge an deinem Körper oder an deinem Geist, die du hässlich findest, die du nicht gut genug findest, nicht stark genug findest. Und weißt du was? Das ist okay. Das gehört dazu. Wir sind nicht dafür gemacht, immer schön zu sein, an jeder Stelle, in jedem Moment, an jedem Tag. Ja, das ist durch die Entwicklung des Menschen irgendwann so gekommen, dass wir ästhetisch sein wollen, schön sein wollen. Und das ist okay, wenn du dieses Bedürfnis hast. Aber es entspricht ja nicht unserem Ganzen als Menschen. Also wir sind viel, viel mehr als das. Und wir sind an manchen Tagen hässlich. Und wir sind an manchen Tagen gemein. Und wir sind an manchen Tagen vielleicht auch eklig. Ja, jeder Mensch ist eklig auf eine gewisse Art und Weise. So viele Menschen, auch Erwachsene, popeln oder gehen auf Klo und haben Durchfall oder pupsen oder was auch immer. Ja, also wir alle haben all diese Anteile an uns. Wir versuchen aber, ein gewisses Bild davon zu vermitteln. So, und sind dadurch unheimlich gemein zu uns selber, weil wir all die anderen Dinge, die auch wahr sind, die auch bei jedem da sind, verabscheuen an uns. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, warum wir uns mit uns selber nicht sicher fühlen. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, du bist ein Kind, ja, und du bist 7, 8, 9 Jahre alt und du hast eine Begleitperson an deiner Seite, die dir sagt, dass du hässlich bist, dass die dir sagt, dass du weniger essen solltest, dass du viel zu laut kreischst oder dass du zu viel redest oder dass das, was du gerade gesagt hast, voll dumm gewesen ist. Ja, all diese Dinge sagen wir uns zu uns selber. Aber jetzt stell dir vor, deine Begleitperson sagt das zu diesem 7-jährigen Kind. Glaubst du, dieses 7-jährige Kind würde sich sicher fühlen? Oder würde Bock darauf haben, mit dieser anderen Person ein Team zu sein, Dinge zu erleben, Leichtigkeit zu verspüren, Spaß zu verspüren? Nein. Und genau so führen wir die Beziehung zu uns selber. Also du musst dir vorstellen, du hast immer die erwachsene Version von dir und du hast immer das innere Kind. Und beide haben Stärken und beide haben Schwächen. Und es geht darum, ein Team zu bilden und gegenseitig die Stärken und Schwächen zu nutzen oder die Stärken zu nutzen und die Schwächen gegenseitig auch ein bisschen auszubalancieren. Es ist okay, dass das Kind in dir mehr Angst hat. Wenn der Erwachsene gelernt hat, Verantwortung und Sicherheit zu generieren oder zu übernehmen, ist das kein Problem. Dann kannst du deinem inneren Kind sagen, hey, ich weiß, du hast Angst, aber weißt du was, wir machen das jetzt, weil ich weiß als Erwachsener, dass uns auf diesem Flug in den Urlaub nichts passieren wird. Und selbst wenn sich jemand anders übergibt, dann heißt das noch lange nicht, dass du ein Problem hast. Also schenke ich dir die Sicherheit und ich sage, wir machen das trotzdem, weil wir werden unsere Füße in den Sand stecken. Wir werden mit einem lachenden Gesicht in der Sonne stehen und ins Meer laufen. So. Ich kann dir wirklich, wirklich, wirklich empfehlen, dich damit auseinanderzusetzen. Und wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann kann ich dir auch das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl empfehlen. Außerdem gibt es noch ein Buch, das heißt Heile dein inneres Kind von Susanne Hühn, auch sehr zu empfehlen. Und wenn du lieber Podcast hörst, dann kann ich dir Happy, Holy and Confident von Laura Marlina Seiler oder Der Körper spricht von Verena König empfehlen. Das sind nochmal, da kannst du nochmal tiefer einsteigen. Es gibt aber ganz viel, es gibt ganz viel da draußen. Mach dir immer wieder bewusst, du lebst in einer Zeit, in der es unendlich viele Informationen gibt. Nicht alle sind richtig. Du darfst auf deine Impulse in dir hören, ob du mit diesen Inhalten in eine Resonanz gehst, ob das deine Wahrheit widerspiegelt und schauen, was du davon nutzen möchtest. Einfach zu sitzen und seine Angststörung auszuhalten, das hat man lange genug gemacht. Ich habe das auch 20 Jahre gemacht. 20 Jahre habe ich das gemacht. 15 vielleicht, ja, fast 20. Ohne etwas zu tun. Ich habe nicht mal gegoogelt nach meinem Problem damals. Ja, aber das ist doch absurd, weil du wünschst dir etwas anderes, aber tust immer das Gleiche. Das funktioniert nicht. Wenn wir etwas anders haben möchten, müssen wir auch anfangen, andere Dinge zu tun, andere Informationen uns heranzuholen, andere Gespräche mit anderen Personen zu führen. Wenn du seit 10 Jahren bei deiner Therapeutin bist und du spürst, es bringt dir nichts, es bringt dich nicht voran, wechsel die Therapeutin oder den Therapeuten oder such dir zusätzlich noch was anderes, was dich voranbringt. Ja, damit will ich nicht sagen, dass der Therapeut falsch ist, auf gar keinen Fall. Also nicht die Person an sich, dass sie schlecht ist oder schlechte Arbeit leistet. Aber vielleicht ist es nicht das, was dich in diesem Moment weiterbringt, das, was du brauchst. Vielleicht brauchst du einen anderen Zugang. Vielleicht bist du ein Mensch, der viel mehr über das Empfinden lernt, anstatt über das Zerdenken über gewisse Dinge. Ja, vielleicht brauchst du etwas, was mehr auf der Körperebene stattfindet. Vielleicht brauchst du aber auch gerade eine ordentliche Portion Spiritualität, um den Glauben an dich und den Glauben an das Gute wiederzufinden, zum Beispiel. Also was immer es ist, halte deine Augen und dein Herz offen und dann werden dir Dinge begegnen, die du tun kannst, die du ausprobieren kannst. Und ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Innere Kindheilung kann so, 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 so heilsam sein. Wirklich. Da habe ich meine meisten Tränen vergossen. Und ich persönlich kann so viel milder mit mir selbst sein, seitdem ich diese kleine, süße Chantal vor mir sehe, die ich da immer kritisiere. Ja, ich habe immer ein ganz bestimmtes Bild von mir im Kopf aus einem Urlaubsbild, wo ich offene Locken habe, riesengroße blaue Augen, eine geflochtene Strähne und mein allerliebstes Lieblingskleid aus der Kindheit, ein Jeanskleid anhatte und total verlegen und schüchtern in diese Kamera gucke. Und dieses Bild, das nehme ich immer mit mir, also jetzt nicht physisch tatsächlich, sondern innerlich in meinem Herzen. Es ist so eingeprägt, dass ich immer, wenn ich zu streng mit mir bin oder wenn ich ängstlich bin, ich an diese Chantal denke. Und ich denke, was hätte sie gebraucht? Also wenn dieses Kind in mir drin steckt, was braucht sie? Und es ist meistens kein schlauer Satz im Sinne von, hab keine Angst oder alles wird gut oder du schaffst das schon. Das sind alles Worte. Worte, leere Worte, die nicht ankommen. In den meisten Fällen hätte die Chantal eine Umarmung gebraucht. Hat sie auch häufig bekommen. Also Grüße gehen an meine Mama raus, sie hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben damals. Und manchmal hat ein Kind aber auch so intensive Bedürfnisse, dass eine Person das gar nicht füllen kann. Nicht, weil diese Person zu schlecht ist, sondern weil das Bedürfnis vielleicht einfach zu groß ist. Ja? Weil ich eh finde, dass ein Kind großziehen kein Job für zwei Personen ist, sondern man sagt ja, früher hat man gesagt, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und ich glaube, dass es wirklich gut ist, wenn die Kinder viele verschiedene Personen haben, die ihnen viele verschiedene Dinge und beibringen können oder beibringen können, damit umzugehen zum Beispiel. Ja? Also es ist immer gut, wenn man auch verschiedene Persönlichkeiten, mal jemanden hat, der etwas strenger ist, mal jemand hat, der sehr liebevoll ist, mal jemand hat, der super ruhig und geduldig ist und mal eine Tante hat vielleicht, die total quirlig und aufgedreht ist. So kann das Kind natürlich komplett aus dem Vollen schöpfen und gucken, was braucht es in diesem Moment. Und um nochmal auf die Umarmung zurückzukommen, die Kinder brauchen häufig einen Raum, in dem sie gehalten werden, eine Umarmung vielleicht. Manche Kinder wollen das auch nicht, das ist sehr unterschiedlich, um einfach zu sagen, hey, ich bin hier. Und weißt du was, ich bleibe einfach mit dir hier, bis du das Gefühl hast, du schaffst das jetzt. Das heißt, es geht gar nicht darum, dem Kind die Last abzunehmen oder die Trauer oder die Sorge abzunehmen, darum geht's gar nicht, ja. Wenn ich überlege, dass ich in meinem Zimmer nie schlafen wollte, weil ich so unfassbar Angst habe und meine Mutter war alleinerziehend und ich habe immer bei meiner Mama geschlafen, sehr, sehr lange, sehr, sehr lange. Und ich habe mich irgendwann als Erwachsene gefragt auf meiner Heilungsreise, was hätte ich damals gebraucht? Meine Mama hat mir das gegeben in 90% der Fälle, was ich offensichtlich, was wir beide dachten, was ich auch kommuniziert habe, was ich bräuchte, und zwar bei Mama zu schlafen, Nähe zu bekommen. Mittlerweile glaube ich, dass ich das nicht gebraucht hätte. Also das war ein Pflaster, was quasi immer wieder draufgelegt bekommen hat. Ich habe Sicherheit gebraucht. Sicherheit, dieser Lerneffekt, ich bin auch sicher, wenn ich mit mir bin. Und das muss man lernen. Das lernt man nicht, indem man einfach alleine gelassen wird, sondern indem man vielleicht, und das ist sehr kräftezehrender Akt für die Eltern, ich spreche da mittlerweile aus Erfahrung, sich dazusetzt. Und vielleicht bleibt für einen Moment und wartet, bis dieses Gefühl von Angst vielleicht auch vergeht. Dafür braucht man gar nicht viel sagen, sondern man braucht einfach da sitzen und dieses Fünkchen Sicherheit einfach als Vorsprung quasi gehen und warten, bis das Kind mit seiner inneren Flamme quasi Feuer fängt, so gesehen. Ja? Also bis es überschwappt, das möchte ich damit sagen. Weil auch einem Kind bringt es nichts zu sagen, hier sind keine Monster. Nenne mir eine Situation, wo das schon mal funktioniert hat. Dein Kind hatte Angst oder du als Kind hattest Angst vor Monstern und das Elternteil ist reingekommen und hat gesagt, ja, aber hier gibt's ja gar keine Monster. Das Kind sitzt ja nicht da und sagt, ach so, okay, ja, dann brauche ich auch keine Angst mehr haben. Nee. Manchen Kindern hilft es, über die rationale Ebene zu sagen, okay, weißt du was, wir suchen alles ab. Und ich zeige dir, dass hier nichts ist. Manche Kinder funktionieren so. Die meisten Kinder wollen aber erstmal ernst genommen werden. Du sagst, okay, du hast Angst vor Monstern. Was stellst du dir denn vor? Ja? Viele Eltern haben aber Angst davor, weil sie denken, da machen sie das Problem größer. Das ist aber nicht so. Stell dir mal vor, wärst gefragt worden, vor welchem Monster hast du denn Angst? Wie stellst du dir das vor? Ja, und du gehst in den Dialog und dann kommen ganz viele Erzählungen. Dann beschreibt das Kind vielleicht und ganz häufig schwenken die Kinder dann um. Ach, weißt du, was heute in der Schule passiert ist? Das und blablabla. Ja, und dann weißt du, ach guck mal, es geht gar nicht um das Monster, sondern das Kind verspürt einfach Unsicherheit jetzt gerade und das Monster ist ein Deckmantel, ähnlich wie die Emetophobie, die dann auf dieses Thema draufgelegt werden, weil das Kind in einer Situation steckt, die gerade nicht lösbar scheint. Ja. Und dann kann man vielleicht auch eine Strategie für diese Situation entwickeln mit dem Kind. Oder man kann einfach auch sagen, okay, es ist okay, dass das unangenehm ist. Und ich weiß, dass so schaffen wir es. Und manchmal muss man warten einfach, bis die Bestätigung kommt, dass man es geschafft hat. Oder dieser Vertrauensvorschuss, der pflanzt sich bei dem Kind schon ein und das Kind kann anfangen, sich selber zu vertrauen. Also manchmal klappt es vorher, manchmal braucht man aber auch erst die spätere Bestätigung dafür. Also wir brauchen niemanden, der sagt, hör auf zu jammern, sondern wir brauchen jemanden, der mit einem offenen Herzen dich anschaut und sagt, du hast echt Angst, ne? Das sehe ich. Ich weiß, dass es gerade echt doof für dich ist. Und gleichzeitig weiß ich, dass du das schaffst. Ich bin an deiner Seite. Ich gehe mit dir. Wenn du meine Hand brauchst, nimm sie. Ansonsten kannst du auch alleine laufen. Und ich hoffe, du hast Lust, diese Person für dich zu werden. Denn sind wir jetzt mal ganz ehrlich, wer hätte so eine Person nicht gerne an seiner Seite? Und genau das passiert bei innerer Kindheilung, dass du diese Person für dich wirst. Es geht nicht darum, nie wieder Angst, nie wieder Unsicherheit, nie wieder Wut zu verspüren. Das ist nicht realistisch und es ist auch nicht gesund. Sondern es geht darum, diese Person selber in sich zu haben, ja, also diese erwachsene Version in sich zu haben, die sagt, ich gehe mit dir an deiner Seite und weißt du was, gemeinsam schaffen wir das, weil wir haben alles bisher in unserem Leben geschafft. Egal wie schlimm sich das angefühlt hat, wir haben bis zum heutigen Tag alles geschafft. Okay, ich bin am Ende angekommen und wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du ihn bewertest, wenn du das noch nicht getan hast. Ich freue mich sehr, 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 sehr. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal.